verantwortlich für die folgende Sendung ist, Hashim Gharbi.
Herzlich willkommen zu der neuen Hubvision-Folge. Schön, dass wir heute drei kreative, visuelle Köpfe hier haben. Bevor ich erstmal komplett ausarte, ich stelle mal ganz kurz die Namen und dann gebe ich so peu à peu so das Wort weiter, weil ich weiß schon, dass diese Sendung ein bisschen ausarten wird. Als erstes gebe ich Bernd das Wort. Erzähl mal etwas über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
Fang an. Ja, ich bin Bernd Hinz. Ich komme aus Bremen. Ja. Bin jetzt seit 10 Jahren selbstständig am 1. April. Habe eigentlich schon alles durchgemacht. Von Musikvideo, Event, öffentlich-rechtliche, alles Mögliche. Hochzeiten. Alles im kreativen Stil.
Allrounder.
Allrounder. Cool. Und schon jetzt hier ein bisschen, wo die Reise hingeht.
Nice, nice. Dann gebe ich mal direkt weiter an Crisp Agency und an die Goldene Inge und der Kapitän. Ihr könnt euch entscheiden, wer anfängt.
Fang an, bitte.
Ja, mein Name ist der Kapitän. Ich darf heute zum zweiten Mal bei dir im Podcast sitzen. Ich freue mich heute endlich mal mit meinem Partner in Crime, die Goldene Inge. Ja, ich bin der Kapitän. Ich bin Fotograf und Kreativer hier im Creative Hub seit Tag 1 dabei und ja, freue mich jetzt irgendwie ein bisschen mit euch zu plaudern.
Nice.
Ja, mein Name ist die Goldene Inge, gemeinsam mit dem Kapitän hier auch seit Tag 1 im Creative Hub dabei. Als Fotograf angefangen und seit Ende letzten Jahres quasi so ein bisschen im NFT-Space angekommen. Cool. Und dann quasi in den Interplanetary File Space umgezogen. So ein bisschen, um das dann direkt in die richtige Themenrichtung irgendwie zu bringen.
Mega so. Nice, mega ja. Nice. Auf jeden Fall, Eisberg ist schon gebrochen mit den Namen. Aber ich sag mal, ich glaube, es ist echt, glaube ich, die Konstellation, wo ich so viele kreative Köpfe auf einen Fleck habe. Also das sieht man, glaube ich, auch schon auf dem Video. Aber ich fange mal ganz basic, also mit den Fragen an. Vielleicht für dich, Bernd, so wo hast du überhaupt, vor 10 Jahren hast du gesagt, Selbstständigkeit angefangen, ne? Wo hast du angefangen, wo hast du gedacht, so da gehe ich in diese Richtung und das sind halt die Talente, die ich habe oder die Skills, die ich habe, die möchte ich so mehr einbringen. Ob das jetzt auf Hochzeiten sind oder ob das bei einem öffentlichen Sender sind oder...
Ach, damals war es alles noch ein bisschen anders. Da gab es noch nicht so viele Kreative. Okay. Eigentlich habe ich studiert. Ich bin nach Dänemark gefahren, habe dort Umwelttechnik studiert.
Oh, okay.
Ja, und da hatte meine Schwester mir gesagt, ob ich nicht eine Kamera mitnehmen möchte, um so ein paar Erinnerungen zu schaffen. Ja. Habe ich gemacht, habe ein paar Bilder geschossen und dann kamen die ersten Musikvideoanfragen aus Bremen. So, das war eigentlich so der Werdegang.
Krass, okay.
Na, und über Musikvideos ging es dann an andere Kreative, dann zu Bremen Next unter anderem. Ja. Und das war komplett in alle Richtungen dann.
Also ist eigentlich mehr Zufall sozusagen gewesen.
Zufällig, zufällig.
Hast du erkannt, dass du da Skills hattest oder sowas? Oder bist du erstmal so blind reingegangen, hast gedacht, es wird schon?
Wahrscheinlich haben andere das erkannt.
Okay, ne? Okay. Aber das ist schon mal ein gutes Feedback, wenn das andere erkannt haben.
Das ist ein sehr gutes Feedback.
Ja, ja, toll.
Aber ich war auch einer der wenigen, ne? Das muss man dazu sagen.
Damals
heute ist es ja komplett überlaufen, also da kannst du ja sogar mit dem Handy Videos drehen, wenn du möchtest.
Ja.
Damals war es eher eine Nische.
Krass, okay. Und bei euch beiden ist ja auch verschiedene Geschichte, ne? Also ich meine, bei dir, Daniel, weiß ich das ja vom letzten Podcast, aber vielleicht kannst du uns kurz refreshen nochmal, jetzt mit visuell.
was soll ich sagen? Ich bin, ich liebe schon immer irgendwie alles, was mit Bild zu tun hat. Ich mag schon immer gerne irgendwie großes Kino und habe lange viel Filme nur geschaut, bevor ich angefangen habe, auch irgendwie mich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und dann irgendwann habe ich auch zwei Schlüsselerlebnisse gehabt, wo ich gesagt habe, so, ich bin nicht einverstanden mit dem, was der Bildermacher da gemacht hat. Und jetzt nehme ich den ganzen Shit selber in die Hand, habe mir dann direkt eine Kamera gekauft und dann bin ich in das Hasenloch hineingestolpert und seitdem noch nicht wirklich wieder raus. Also es geht immer tiefer, viele Dinge werden klarer, aber die Grenzen sind auf jeden Fall immer noch da und die eigenen Hürden werden auch immer noch neu gesteckt und ich habe immer noch irgendwie genauso viel Spaß wie an Tag 1 und ich glaube, diese Leidenschaft gehört auch dazu.
Also klarer und bunter sozusagen, so wie bei Alice.
So wie bei Alice, ja, genau.
Nice. Apropos klar und bunt.
Ja, perfekte Überleitung.
Ja, genau. Wie war es bei dir?
Ja, bei mir hat es eigentlich so angefangen, kreativ habe ich eigentlich schon immer gearbeitet, aber eher als Hobby oder im beruflichen Umfeld, wo ich viel gemacht habe, habe gefühlt schon Jahrzehnte irgendwie als 15-Jähriger oder so schon eine Kamera in der Hand gehabt und schon immer viel fotografiert und so weiter, habe aber nie für mich den Step gefunden, um mich als Künstler in dem Sinne zu sehen und zu positionieren. Ja. Irgendwas ist da immer dazwischen gekommen, vielleicht habe ich mich auch nicht getraut oder eine Mischung aus allem und so weiter. Habe viel von dem, was mich kreativ und künstlerisch interessiert, während meiner ganzen Laufbahn irgendwie schon machen können. Habe aber dann irgendwann gemerkt, dass das nicht das ist, was ich wirklich bin. Also, dass ich noch eine Möglichkeit brauche, um mich tatsächlich da irgendwo in all dem zu finden und dann auch vielleicht zu präsentieren. Und so ist das dann überhaupt gekommen, weil sich ja jetzt vielleicht einige im Radio jetzt oder im Podcast vielleicht nicht, aber auf YouTube dann fragen, warum sitzt der oder die oder was auch immer denn da so und zeigt sein Gesicht nicht oder was auch immer. Ich habe dann halt irgendwann angefangen, quasi mir mein künstlerisches alter Ego zu entwickeln, und ich wollte es auch ganz klar von meinem in Anführungsstrichen normalen Leben abkoppeln. Nicht, dass ihr sagen, ach guck mal, jetzt macht er das und das auch noch. Ich wollte im Endeffekt einen Raum haben, in dem ich mich ganz frei ausleben kann, ohne dass ich mich gefühlt außer mir selbst gegenüber oder die Leute, die mich tatsächlich kennen, rechtfertigen muss. Einfach um zu sagen, es ist eine Spielwiese und ich möchte das in dem Sinne nicht mit irgendwas in Verbindung bringen. Ich glaube auch, dass es, wenn man jetzt meine Bilder oder meine Kunst sieht, ich glaube, es ist immer anders in der Betrachtung, wenn ich weiß, wer es gemacht hat. Weil ach so, das ist das von dem, das ist vom Mann, das ist von einer Frau, das ist von wie auch immer irgendeinem Hintergrund. Und ich glaube, das ist dann nochmal neutraler. So fand ich das auf jeden Fall spannend, wenn man das halt nicht unbedingt weiß. Und mir gibt es natürlich auch nochmal kreativ die Möglichkeit, einfach diesen ganzen Kram, diesen ganzen Charakter und die ganze Geschichte darum einfach neu zu schreiben. Und dafür ist man ja kreativ, um das zu machen, wozu man Lust hat.
Definitiv, ja.
Und so ist das dann quasi alles gekommen. Und irgendwann, ich habe das ja beim letzten Podcast auch schon mal erzählt, hat das gerade mit der ganzen Goldenen Inge-Geschichte, kurz bevor wir uns tatsächlich kennengelernt haben, sage ich mal, ist das so wirklich konkreter geworden. Und dann habe ich dich auf Bremen Next im Radio gehört, im Interview, wo es dann um den ersten Creative Hub in der Falkenstraße ging, habe mich bei dir beworben, und dann hat sich mein ganzes Game dann auch nochmal geändert, nachdem ich dann da erstes Studio, weil ich komme eigentlich von der Straße, und das war dann eher tatsächlich Studio, Daniel oder den Kapitän kennengelernt, da nochmal die ganze Arbeitsweise neu aufgestellt, mehr Studiofotografie, verschiedene Lichter und Blitze und all sowas, und jetzt sind wir schon im dritten Hub und sitzen hier und
Bindet. Ich finde das mega faszinierend übrigens. Jetzt hat es mich auf etwas gebracht. Stimmt, ihr kanntet euch ja nicht von Anfang an. Ihr habt euch ja kennengelernt sozusagen
in dem Hub.
Und ich fand das gerade eben übrigens auch, das Szenario fand ich mega krass. Also ihr seid ja hier reingekommen, bevor die Aufnahmen stattgefunden haben. Und habt euch direkt so, als ob das dieselbe Sprache war von Anfang an, zu dritt, und dann direkt die Kamera angeguckt und was könnte man machen und optimieren. Lebt man da so einen kreativen Bubble eigentlich, wo man sagt so, weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist wirklich wie Alice im Wunderland. Du kommst da rein, so bam, und denkst du dir, hä, was ist denn da gerade passiert? So andere Menschen brauchen so aus anderen Bereichen vielleicht so viel mehr Zeit dafür, sage ich mal, um diese Connection mal zu finden und so die Verbindung zu finden.
Ich glaube, wir leben ja eigentlich alle in unserer eigenen Bubble. Also,
sowieso, ne?
Und am Ende geht es darum, Satelliten oder irgendwas zu finden, mit dem man große Schnittmengen schnell bilden kann. Und da hilft es natürlich, wenn man irgendwie die gleiche Agenda irgendwo hat, visuell zu arbeiten. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich wäre jetzt nicht unbedingt der Technik-Freak, der jetzt alle Einstellungen, der Kapitän, den kannst du nachts um 3 anrufen und der sagt dir, was die neueste Kamera im Menü 5 auf Seite 3 irgendwie hat und weiß das auch alles. Da arbeite ich ganz anders. Und deshalb ist es natürlich auch immer schön, wenn man offen ist, dass man weiß, oh, guck mal, ich habe Leute, die mich ergänzen, weil erstmal kann man sowieso immer nicht alles wissen oder muss man auch gar nicht für sich selber. Aber es ist immer gut, wenn man weiß, dass man Leute hat, die das können. Und ich glaube, wenn man aus so einer gleichen Bubble irgendwie kommt, dann ist es relativ einfach, schnell Schnittmengen zu finden, wo man sich austauschen und erweitern kann.
Aber wie ist da die Außenwahrnehmung jetzt mal so allgemein gefragt? So ist es, merkt ihr so, dass so Leute von außen sozusagen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, du merkst das wahrscheinlich wegen auch alter Ego und zwei so, sage ich mal, Rollen oder so ähnliches, die man spielt. Gibt es da so Leute, die sagen so, boah, damit kann ich nichts anfangen? Oder gerade eben so unser Kollege von der Ärger sagt, die reden für mich so eine andere Sprache, ich verstehe die nicht. Oder ist das so, dass es mehr Bewunderung und mehr, also allgemein ist gefragt?
Jetzt vom technischen Aspekt her.
Ja,
also
zum
für
Beispiel,
mich ist das so irgendwie nativ schon irgendwie in meinem ganzen Familien- und Freundesbereich, wenn Leute sich neue technische Produkte zulegen oder irgendwelche Sachen eingestellt werden müssen oder sonstige. Also dann klingelt mein Telefon. Ich mache für sämtliche Leute in meinem Umfeld die Handys. Früher die Videorekorder, die DVD-Player, das ist für mich einfach normal, dass ich irgendwie mit dem technischen Fortschritt gehe. Und es ist natürlich irgendwie für mich, ist einer der Sachen, also ich habe mich schon immer dafür interessiert, aber wenn du irgendwie relativ spät anfängst, ich brauche jetzt nicht anfangen, mir eine Dunkelkammer zu bauen und Analogfotografie anzufangen. So, ich bin im Digitalen eingestiegen und für mich ist das, ich bin selber Familienvater, ich mache nicht hauptberuflich Foto- und Videografie. Das heißt, für mich ist Effizienz eine ganz große Hürde. Also wie kriege ich meine Technik so effizient wie möglich hin, dass ich, wenn ich arbeiten muss, sofort loslegen kann und sofort gute Inhalte abliefern kann. Das ist für mich eines der wichtigsten Aspekte, weil ich habe natürlich auch einen gewissen Anspruch an meine Arbeit, an meine Kunst, an meine Fotografie. In erster Linie mache ich das für mich selber. Und natürlich glaube ich auch, dass Laien, die dann die Arbeiten sehen, also ich bin super schlecht in mich selbst promoten, aber wenn ich dann mal irgendwie mein iPad raushol oder Leute das sehen, auf meine Website gehen und so weiter, also ich weiß, welches Feedback ich dafür kriege und ich weiß natürlich auch, wie selber meine Bilder auf mich wirken, weil das ist so, wenn man sehr viel Filme guckt oder sehr viel Fotografien und ich bin irgendwie in diesem Rabbit Hole tief drin, dann guckt man sehr, sehr viele Fotografien an und daraus lernt man auch und deswegen würde ich sagen, ist es für mich natürlich aus mir heraus, aber es ist natürlich auch immer mit sehr viel Dialog mit sich selber und Konfrontation verbunden schon.
Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass du dich schlecht promotest, was hast du vorher gesagt, nicht so gut. Ich glaube, also was ich immer empfinde, wenn ich dich jetzt mal auf deinen Bilder und beim letzten Event, ist halt so, wenn du dich selbst feierst, feiern das die anderen auch. Weißt du, was ich meine? So, wenn man sich selbst feiert und man sagt, so, das ist ein geiler Shit, den ich da gemacht habe. Und alle so, ey, es stimmt. So, weißt du? Ist schon ein bisschen ansteckend irgendwie, finde ich. Also,
ist auch die Message so, die ich irgendwie transportieren will. So, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen deeper ist oder sonstiges, am Ende des Tages muss auch ein bisschen Spaß sein. So.
Definitiv,
und man muss lachen und ein bisschen Humor und so. Das ist mir immer wichtig auch in meiner Kunst, so dass man am Ende des Tages miteinander lacht, weil es ist von Menschen für Menschen.
Ja.
Und am Ende sind diese ganzen technischen Sachen auch nur Werkzeuge.
Ja, stimmt.
Desto besser man die einsetzen kann, desto besser ist man am Ende das Ergebnis.
Ja. Wie ist denn bei dir dein Promote-Gefühl oder dein, so sage ich mal, die Fremdwahrnehmung von anderen, wenn du jetzt etwas fertigst?
Ja, ich finde, das hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten 10 Jahren jetzt. Als ich angefangen habe, da gab es diese ganze Internetgeschichte, die war eben noch nicht so, wie sie heute ist.
Okay.
Das heißt, man hat beispielsweise Hochzeitsfotos geschossen, Eventfotos. Da haben die anderen immer gedacht, wow, das sieht echt gut aus, das kann ich nicht.
Mhm.
Die haben auch meistens keine anderen Vergleiche gehabt, nicht viele. Heutzutage ist, man hat zu viel zum Gucken.
Okay.
Viel zu viele Vergleiche. Auf den Handys, du siehst viel zu viele, so hätte man machen können, so hätte man machen können, so hätte man
jeder
machen können.
Jeder hat eine Meinung, der auch keine Ahnung
hat. Jeder hat eine Meinung, guck mal, bei der war das so und so, bei der war das so und so, warum ist bei dir so und so?
Ja.
Und es ist wirklich sehr schwierig geworden, ne?
Ja.
Also, den Leuten gefällt, was man macht, aber es gibt zu viel Vergleiche mittlerweile.
Ja, das stimmt.
Einfach viel zu viel.
Ist halt witzig, weil ich so genau dieser Punkt, auch wo Technik sich weiterentwickelt, ist natürlich einfacher für viele, sage ich mal, Laien, die damit so nicht die Erfahrungswerte haben. So, man war ja immer schon irgendwo, fängt man ja an als Laie, automatisch. So. Aber man hat ja irgendwie diese Zeit, finde ich, die man dafür aufbringt, um irgendwo in Richtung Professional zu gehen, viel verkürzt mit der Zeit irgendwie. Ne? Und dann merkt man irgendwann so, und Leute sind auch viel zufriedener, wenn man halt so TikTok-Videos oder sowas ähnliches sieht oder keine Ahnung was, wo du denkst, es sieht okay aus, aber es ist nicht also, professionell. So.
Also was bei mir gerade war, ich habe ja auch auf die Kamera geguckt, genau wie die anderen beiden Jungs hier.
Ja.
Und ich gucke halt immer, wie die anderen das Bild wahrnehmen. Also wie die anderen das Bild einrichten würden. Ich bin halt leider ein bisschen perfektionistisch. Ich gucke dann, sieht man da noch die Lücke, genau wie man sie da sieht und ist da oben ein bisschen Luft oder wo ist da Luft und sowas.
Ja.
Und als ich dann die Werte gesehen habe, ist mir erstmal komplett alles durcheinander. Ich dachte, okay, am besten nochmal alles hier resetten und nochmal neu einstellen.
Okay. Kritik bitte unter dem Video schreiben. Ja.
Aber passt auf jeden Fall alles, funktioniert so. Aber ich sehe das halt genauso. Letztendlich ist diese ganze TikTok-Generation jetzt auch. Ich sehe einfach, dass es ist viel einfacher möglich und meistens kommt es mit den Handys auch einfach bei den Leuten noch besser an, als wenn man irgendwas groß professionell aufzieht.
Okay.
Ja. Also selbst große Marken gehen gerade eher Richtung macht euren eigenen Selfie, anstatt richtige Werbespots zu machen. Ne? Also dass dann Tänzer ihr eigenes Tanzvideo mit reinmachen können oder Sportler ihre eigenen Sportmoves und sowas. Ja. Und das ist dann eben der Werbespot für große Firmen.
Ja.
Anstatt da die größten Stars irgendwo einfliegen zu lassen und irgendwie den Spot zu machen.
Aber irgendwie ist es ja auch ein bisschen so, wie heißt es denn, der Markt für Kreativwirtschaft, sage ich mal, im Allgemeinen. Es geht ja mit der Zeit und irgendwie, man muss sich da mitentwickeln oder man will sich mitentwickeln hoffentlich und dann passt man sich an. Aber dennoch, man hat natürlich, wie du es gesagt hast, so diese Problematik, wo man sagt, warte kurz, diese Professionalität verschwindet langsam gerade.
Und die brauchst du auch nicht mehr wirklich. Das ist das Problem. Also in vielen Bereichen brauchst du sie aber nicht mehr.
Ja, aber dadurch gibt es ja auch neue Möglichkeiten. Vorhin hast du kurz angesprochen NFTs.
NFTs, ja.
Mhm. Genau, es gibt ja auch sozusagen in dieser Richtung noch neue Möglichkeiten, die es irgendwie bis jetzt nicht gegeben ist.
Also ich meine, man muss das, also ich würde einmal gerne noch jetzt auf deine Frage, sag ich mal, zurückkommen, zum Beispiel die Creative Days. Also war ja die Frage, wie ist die Außenwirkung?
Ja.
Ne? Und ich glaube, das ist so schon ambivalent, weil auf der einen Seite denken die, wenn man die Arbeit vielleicht erstmal sieht, was sind das für komische Leute oder wer macht die Bilder oder macht sich da gar keine Gedanken drum.
Ja.
Aber ich finde gerade so, als wir dann hier Open Studio gemacht hatten während der Creative Days und die Leute dann tatsächlich mal die Möglichkeit haben, dann Teil von zu werden, weil die kennen ja diese, ich sag mal, was muss man denn vielleicht überhaupt machen, um ein geiles Bild zu machen? Was hängt da denn alles dahinter? Ich meine, die Leute konsumieren ja meistens nur oder machen vielleicht ein Bild mit ihrem was auch immer für ein Markentelefon, wo die künstliche Intelligenz mittlerweile so geile Bilder macht, dass es als Kreativer natürlich schwierig ist, damit zu halten, weil die Technik einfach so gut ist, dass die das von alleine macht. Aber wenn die dann Teil so eines Prozesses werden und auf einmal sehen, dass man vielleicht ja nicht nur ein Bild macht, sondern dass man vielleicht 100 Bilder macht, um zu diesem einen Bild zu kommen. Oder dass man eine gute Laune und dass da ein ganzes Team dabei ist und eine Menge auch an Technik und so weiter, die dann vielleicht doch am Ende dazu führen, dass ich das anders konsumiere. Also in Museum, ich sag mal, du willst ja auch nicht in die Kunsthalle gehen und sagen, na, das hätten die aber auch mal geiler machen können. Und guck dir mal diese Pastosenstriche an und was für eine Technik oder irgendwas. Weil es eine Einstellungssache, glaube ich, erstmal ist, wie ich etwas konsumiere. Nehme ich mir die Zeit dafür, mache mir das bewusst, dass da jemand tatsächlich vielleicht was lernen musste auch oder viel Arbeit und Stunden investiert hat, um zu so einem Ergebnis zu kommen. Oder drücke ich jetzt einfach mal Selfie-Kamera, mache geile Bilder und natürlich kommen da, ich meine, mit diesen ganzen Filtern, die es da heutzutage gibt, aus der schlechtesten, sage ich mal, Kameratechnik macht die künstliche Intelligenz die geilsten Bilder.
Ja.
Da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Und natürlich ist das auch geiler Content, das hat sich halt einfach total gewandelt. Aber wenn die Leute tatsächlich dieses Handwerk sehen und in einem Studio stehen und wir machen dann da unsere Welle, da ist laut Musik, da ist Nebel, da ist, keine Ahnung, drei Blitze und ich weiß nicht was, dann sind die auf einmal total begeistert.
Das ist auch, finde ich, auch mega krass, ne? Also ich meine, ihr habt das ja so einfach und easy verkauft, dass ich die Bilder gesehen habe, am Ende dachte ich, heftige Scheiße, was steckt dahinter für Wissen? Weißt du, was ich meine? Also manchmal ist es ja auch so, wenn Sachen so, ich sag mal so, aus handwerklicher Ebene so perfekt aussehen am Ende, die meisten Menschen, glaube ich, unterschätzen die Arbeit dahinter.
Aber also, es ist ja wie bei vielen, Entschuldigung, Erziehung am Ende.
Ja.
Weißt du, wenn du nicht dazu erzogen worden bist, das vielleicht in Anführungsstrichen wertzuschätzen oder überhaupt erstmal zu hinterfragen, könntest du auch sagen, ja guck mal, hinter euch ist jetzt irgendwie eine Bücherwand, ja wieso mal eben so ein Buch oder was, aber dass du, keine Ahnung, vielleicht 1000 Stunden brauchst, irgendwie 10 Seiten tatsächlich kondensiert und sinnhaft und so weiter zusammenzuschreiben, sehen die Leute. Und gerade bei Kunst, das, was Bernd ja sagte, ich meine, da ist ja so ein richtiger Ausverkauf in den letzten Jahren gewesen, ne? Weil früher musstest du das alles wissen, um zu einem guten Bild zu kommen. Ja. Da hast du drauf gedrückt, gerade analog. Ich habe ja auch analog angefangen. Ja, da war einfach schwarz, wenn du nicht wusstest, was du da machst. Und dann warst du vielleicht noch in der Dunkelkammer und dann hast du vielleicht aus einem guten Bild immer noch ein beschissenes Ergebnis rausgekriegt, weil du es einfach nicht gewusst hast, wie es geht. Heutzutage macht das die Technik alles für dich. Musst du alles nicht mehr wissen. Ne? Ja. Aber bringt halt auch andere Herausforderungen und spannende Horizonte, wo man auch schöne Sachen mit draus machen kann. Man muss sich dann einfach damit abfinden oder auch für sich entscheiden, will ich der Kameranerd sein, der halt, ich sag mal, übertrieben dann die großen Dinger, die großen Bilder macht? Mhm. Weil ich habe das ja auch oft. Du machst geile Bilder, ich meine, wenn ich dann die entwickle, dann sind die, keine Ahnung, als JPEG 100 MB groß. Ja, das brauche ich dann nicht, um das auf dem Bildschirm anzugucken. Ne, ja, da brauche ich ein MB-Bild. Also das ist dann wieder das Ding, dann hänge ich das als Banner, wie bei uns im Studio hier, auf 2x3,50 Meter, dann ist das geil anzugucken. Machst du das für so einen Monitor, braucht man das auch am Ende gar nicht. Und irgendwo dazwischen liegt halt wie immer die Wahrheit.
Ja, stimmt. Das ist. Und jetzt zurück zu den NFTs. NFTs. Ich habe wenig Ahnung davon. Ich erwarte ein bisschen Lern-Dings für mich auf jeden Fall. Was machst du denn da momentan? Du bist ja irgendwie da in der Richtung reingegangen, richtig?
Ja, richtig. Also ich habe, jetzt ist es ja fast ein Jahr. Heute ist nochmal Ausstellungseröffnung von Beeple in New York. Das haben ja wahrscheinlich die meisten irgendwie mitgekriegt, so wie ich auch da mit dem Thema angefangen habe. Jetzt, wer ist Beeple? Beeple ist ein Digitalkünstler, der seit, weiß ich nicht, 23 Jahren oder sowas jeden Tag ein digitales Kunstwerk macht. Okay. Und 22 Jahre so ungefähr hat es keine Sau interessiert. Und haben gesagt, was, dafür soll ich $100 bezahlen? Gehen wir woanders hin. Hat zwar schon irgendwie geile Sachen gemacht, aber dann ist jemand bei, ich glaube, Christie's war es oder Sotheby's, einer von den beiden großen Auktionshäusern, ich sage mal, irgendwie so ein junger, hipper Typ, sagte, Mensch, da läuft gerade irgendwie so ein bisschen was, da ist Digitalkunst, kommt immer mehr in Fokus. Und dann haben die ersten, ich weiß jetzt nicht genau, 5213 Bilder, die dieser Beeple, der aussieht wie ein Versicherungsvertreter aus Nebraska oder irgendwie sowas, also auch so ein völlig unscheinbarer Typ. Da haben die aus diesen ganzen Bildern ein großes gemacht und haben das dann versteigert. Und hieß, glaube ich, The First 5000 Days oder irgendwie sowas. 16 Millionen. Krass. Oder haben die Leute, konnten da immer noch nicht so viel mit anfangen. Long story short, am Ende wurde das Ding für 69 Millionen Dollar oder Pfund. Also wie auch immer, 69 Millionen reicht schon, egal welche Währung, außer vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Rubel jetzt gerade oder so. Aber auf jeden Fall eine sehr hohe Summe. Und das hat dann auf jeden Fall dazu geführt, dass sich viele Leute in der Welt mit diesem neuen Medium in Anführungsstrichen auseinandergesetzt haben. Das gibt es schon ein paar Jahre. Am Ende, was sind ein NFT, heißt jetzt auch bla, Non-Fungible Token, heißt im Endeffekt eine nicht austauschbares Wertmarke oder irgendwie sowas. Also ein Euro, wenn man das jetzt nehmen würde, ist eine austauschbare Marke, weil es egal ist, welchen Euro du hast, du wirst dafür immer quasi den Wert von einem Euro haben. Bei dem NFT geht es dann darum, eigentlich, um das kurz zu fassen, digitales Eigentum. Mhm. Ne? Das heißt, das du kaufst jetzt ein Bild von mir oder vom Kapitän oder ein Video von Bernd. Und du kriegst das digital und hast bisher eigentlich wenig Möglichkeiten gehabt, der digitale Eigentümer zu sein. Da gibt es natürlich viele, die sagen, wieso, rechtsklicken, speichern, habe ich das doch auch. Aber deshalb bist du natürlich nicht der Eigentümer. Dann gibt es so schöne Bilder, ja, du kannst ja ins Louvre gehen und ein Foto von der Mona Lisa machen, deshalb gehört es dir aber noch nicht. Ja. Und wenn du das in dem digitalen Raum siehst, dann ist das jetzt quasi eine Möglichkeit für, sagen wir jetzt erstmal, digitale Künstler oder alles das, was in Zukunft digital sein wird, der Eigentümer einer digitalen Datei oder eines digitalen Produktes zu sein. So, und das tatsächlich dann vielleicht die Hörerschaft oder Seherschaft, Blockchain und Bitcoin und Ethereum haben die Leute vielleicht schon mal gehört. Das ist ja im Endeffekt ein dezentrales Computernetzwerk im Gegensatz zu vielleicht Facebook oder Amazon oder irgendwas, was alles zentral läuft, läuft es halt in diesem Space. Deshalb auch mein Interplanetary quasi File Space, also was wir vom Internet kennen, HTTP, ist da jetzt IPFS, Interplanetary File System, wo es auf dezentralen Servern läuft und nicht ein Server entscheidet, was da gemacht wird, sondern 1000 Rechner irgendeine Aufgabe bestätigen müssen, bevor das auf der Blockchain eingetragen ist. Und so könnte nicht einer, ich sag mal, Twitter könnte, wenn es in diesem Filespace wäre, nicht einfach Donald Trump ausschließen, sondern alle Rechner zusammen müssten das theoretisch machen, um zu entscheiden, dass Donald Trump oder irgendjemand jetzt quasi aus diesem Netzwerk ausgeschlossen wird. Das macht es halt besonders sicher. Das macht es halt quasi so eindeutig, non-fungible. Ja. Und das gibt dir die Möglichkeit, dort Eigentum zu erwerben. Und im Augenblick, jetzt seit den letzten Jahren, vielleicht hat schon jemand, oder seit den letzten Monaten, Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks und alles das, was da im Augenblick alles so läuft, das sind so diese typischen Name-Dropper, die die Leute vielleicht schon mal gehört haben, weil das eine sehr hohe Aufmerksamkeit hat. Gibt Leuten die Möglichkeit, damit zu handeln, zu tauschen, zu investieren, ist so ein bisschen der Gold Rush im Augenblick, weil viele Leute natürlich am Anfang immer da meinen, dass sie da ganz schnell Geld machen können. Langfristig gesehen bietet es aber Leuten, die digital arbeiten, die Möglichkeit, selber damit quasi zu handeln und nicht dem ausgesetzt zu sein, dass einer sagt, wieso, was soll ich denn für das Ding Geld ausgeben? Kann ich mir ja einfach rechte Maus klicken, so wie das viele in irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen machen, einmal Google durchsucht, schön rechtsklicken, kopieren und einfügen. Das wird in Zukunft dann auf jeden Fall einfacher, dass du sagen kannst, guck mal, das ist mein Bild, ich habe da Eigentum dran, ich kann dir das verkaufen, ich kann dir das lizenzieren oder was auch immer. Und das ist aus meiner Sicht, sage ich mal, hat mich so weit da reingeholt, dass ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich mit auseinandersetzen will. Gefühlt wie Internet Ende der 90er Jahre. Auf jeden Fall eine bahnbrechende Technologie, die für mich auf jeden Fall die nächsten 15, 20 Jahre einen sehr großen Einfluss auf alles haben wird, was wir irgendwie so machen. Und da habe ich gesagt, damals habe ich das irgendwie verpasst, habe ich nicht genug, schnell genug, sage ich mal, bin ich nicht auf diesen Zug aufgesprungen. Und das wollte ich jetzt nicht nochmal so verpassen, in Anführungsstrichen, und habe mich ja jetzt eigentlich die letzten Monate nur damit auseinandergesetzt. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass meine ganze, der ganze Ansatz, wie ich meine Kunst mache und so weiter, sich geändert hat. Und ja, dass das jetzt auf jeden Fall ein Thema ist, mit dem ich mich perspektivisch erstmal nur noch auseinandersetze.
Mega krass. Ich habe gerade, glaube ich, das Gefühl von einer Vorlesung gehabt. Ich habe echt so viel gelernt gerade.
Und ich habe mich schon kurz gefasst.
Ich versuch das gerade ein bisschen so einen Schubladen reinzutun bei mir im Kopf, damit ich das irgendwie speichere. Ich habe schon vergessen, was der Unterschied ist jetzt gerade bei, was war das? HTTPC?
HTTP, der Hypertext Transfer
Protocol, und
dann, das ja im Endeffekt andere, einfach nur eine Formatierungssprache ist.
Ja.
Ich brauche diese Sprache, um jetzt zu sagen, ich habe einen Text und wie formatiere ich die? Was ist die Überschrift? Was ist Fett? Was ist Kursiv? Was ist auf was auch immer?
Ja.
Was auf einem zentralen Server läuft.
Ich würde mir das Video auf jeden Fall nochmal angucken
später. Interplanetary File System. Ich fand den Namen alleine schon so geil. Also Interplanetary File System, also Hut ab vor dem, der sich das ausgedacht hat. Und da geht es im Endeffekt, Dezentralität ist das Thema unserer Zukunft und Digitalisierung sowieso, und das alles zusammen sind, wenn du so willst, NFTs. Und um das noch einmal kurz zu fassen, ich laber sowieso schon so lange, das kann halt alles sein. Im Augenblick oder in den letzten 12 Monaten war das hauptsächlich in der Wahrnehmung der Leute Kunst und irgendwelche Sammelkarten und irgendwie viel Geld in kurzer Zeit. Am Ende muss man verstehen, dass das eine Technologie sein wird, die alles sein kann. In Zukunft wirst du zum Anwalt gehen, so ungefähr, und kriegst kein Papier mehr, sondern du wirst ein NFT. Also im Endeffekt ist es ein sogenannter Smart Contract, etwas, was auf einer Blockchain, die von keinem anderen geändert werden kann, eingetragen wird. Darum geht es im Endeffekt.
Okay.
Das heißt, du hast, jeder kann da reingucken. Also wenn du jetzt anguckst, du kaufst jetzt von mir, sag ich mal, ein Bild oder ein anderes digitales Produkt, dann könnte jeder in der Blockchain sehen, dass diese Wallet, also dass du jetzt zum Beispiel das gekauft hast und dass du der Eigentümer bist.
Das heißt, es verändert ja eigentlich im Endeffekt alles, was mit Kreativwirtschaft, mit Kunst und sowas, was
auch. Es geht online aber auch um Lieferverkehr, ne? Also selbst Eier und sowas. Also selbst die werden dann ja schon mit NFTs und gekennzeichnet. Dass man genau weiß, welches Ei kommt woher und wem gehört das genau. Ja. Und
es ist also Verfolgbarkeit der Daten. Das heißt im Endeffekt, es wird alles, was mit Kopie und was mit nicht, also
es ist quasi da.
Und wenn das rechtlich verbunden ist, das heißt, man kann so, wenn man jetzt
Ownership.
Genau,
das heißt, Serviceheft beim Wagen alleine. Also in der Blockchain wird später drinstehen, wieso? Bei 3000 Kilometer hat Hashim sein BMW, was auch immer, zum Ölwechsel gehabt. Das steht da drin und da kannst du nicht einfach fälschen, ja hier, ne? Kilometer stand so und der war beim Ölwechsel, sondern das steht auf der verdammten Blockchain und dann kann das jeder andere Nachkäufer gucken, ob das tatsächlich so ist.
Ja, du siehst den aktuellen Wert deines Autos dann einfach direkt.
Ja. Ja, krass.
Nichts mit Handeln und nichts.
Das ist ein transparenter. Also transparenter geht es ja kaum eigentlich.
Genau.
Also ich meine,
deshalb haben da auch so viele Leute Angst vor. Oder verstehen das. Also eigentlich ist das ganz einfach.
Ja.
Früher hattest du das nur als Sparkassenkunde, da hattest du mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Oh ja.
Und jetzt kann das alles...
Das kannst du alles sehen.
Ja, jetzt musst du kein Sparkassenkunde mehr sein, jetzt bist du quasi dein eigener Herr deiner Dinge, die du besitzen möchtest und kannst es eintragen lassen. Und ja, spannend ist halt am Ende des Tages, jetzt ist es ja noch alles mit einem mega hohen Energieaufwand verbunden. Also das ist auch die Kritik an dieser Geschichte. Vielleicht kann Ingo da noch was zu sagen. Also es ist super, um seine Sache da in der Blockchain eintragen zu lassen. Das verbraucht halt ziemlich viel an Energie und CO2. So genau weiß ich das auch nicht. Aber perspektivisch kannst du dann auch deinen eigenen kleinen Server wahrscheinlich mit einem geringen CO2, wo all deine Sachen drauf sind. Und wenn irgendeine Anfrage für deine digitalen Sachen sind, ob es jetzt irgendwie die Heiratsurkunde ist oder whatever, das kannst du dann sagen, alles klar, ich bin der, und kannst dann deinen Inhalt zur Verfügung stellen. Und,
aber das ändert ja momentan, also die, wie ich das jetzt gerade verstanden habe, es ändert ja komplett das Verhältnis. Das heißt, du bist nicht mehr abhängig von, also sag mal, so im Bankensystem oder Vertragssystem oder sowas ähnliches, sondern es ist ja alles privat. Das heißt, wenn du als Künstler sagst, ich mache das Bild oder das Video, das ist da gespeichert und ich gebe dafür entweder eine Lizenz frei, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, oder ich, also ich bin
richtig, meins. Das ist einfach eine Zuordnung.
Ja. Ne? Ich würde mir das wünschen, dass wir schon da sind, zum Beispiel, also ich habe auch schon mit super vielen Künstlern zusammengearbeitet und es ist so eine Geschichte, wen lichtest du ab und für was und wie kannst du das monetarisieren und so, ohne direkt auf, was sollst du nehmen und so weiter. Und ich habe schon mit vielen Musikern zusammengearbeitet und die haben alle super gerne meine Bilder genommen und mittlerweile, ich sehe so oft irgendwelche Veranstaltungen oder Sachen, wo einfach mein Bild direkt wieder genommen wird. So, niemand hat mich gefragt, so, hey, ich kommerzialisiere jetzt dein Bild, weil es mega nice ist. Komm, ich schick dir mal 10 Euro bei PayPal rüber, nix. So, weißt du, und die meisten, also nein, viele Menschen, die ich kennengelernt habe, so sind so vom Planeten Nim, so die können das nicht, ne, die können sehen, Alter, so ein heftiges Bild von mir habe ich noch nie gesehen, das muss ich natürlich unbedingt haben und packen das sofort rechtsklick speichern so und dann kommt irgendwer und denkt so, ja, hast du mal ein Bild von dir? Ja, ich habe gerade eins, zufällig da, so, und dann geht es so weiter und eigentlich ist es also all den, ne, dass das so aussieht und auch für alle anderen so wirkt, so, ne, natürlich ist es klar, wenn ich jetzt irgendwie irgendeinen Künstler nehme, der gerade populär ist, Justin Bieber, und ich fotografiere den, fotografiere ich den trotzdem auf meine Art und es wird natürlich noch mehr durch die Decke gehen, als wenn irgendwie einer einfach sein Handy nimmt und den fotografiert. Aber im Endeffekt würde ich schon gern sagen, okay, nimm die Bilder, aber jedes Mal, wenn du damit was machst,
klar, ja, ist doch fair,
lass ein paar Coins in meine Tasche fließen, weil das hilft mir, meine Arbeit weiterzuentwickeln. Und am Ende, wenn jetzt ich dein Bild irgendwo sehe und sage, ey, das gefällt mir, dann möchte ich auch wissen, wer ist der Urheber. Und da kann ich schon gar nicht, diese Straße kann ich einfach nicht nachvollziehen. Deswegen finde ich das, was die Goldene Inge da macht oder wie sich das entwickelt, schon ziemlich interessant auf jeden Fall.
Also bietet das schon eigentlich für das, was wir heute angefangen haben zu besprechen, diesen Transfer, der, sagen wir, vor 10 Jahren hast du gesagt, der Unterschied bis jetzt ist schon nicht nur bahnbrechend, sondern auch zukunftsorientiert. Das heißt, ab da geht es auch vor allem für die kreativen Menschen so in der Richtung, so wo man sagt, es verschwindet nicht. Es ist nicht so, dass irgendjemand alles machen kann und dann ist dein Produkt irgendwo im Internet und das ist weg.
Also jetzt muss man sich natürlich immer, die damals schon da waren, ich habe das jetzt mitgemacht, sage ich mal, wir hatten ja Ende der 90er, Anfang der 2000er hatten wir ja schon mal diese Web 2.0 Blase oder 1.0 war es damals noch, wo mega Hype war, alle Leute, sag mal, erst fängst an mit Kreativen, dann kommen die Leute mit Geld, die den Kreativen Geld hinterherwerfen, weil sie sagen, oh, da können wir richtig schnell Geld machen. Dann eskaliert der ganze Mist und fährt, sag ich mal, dann fahren da 80-90% von gegen die Wand und man sieht, ach, das waren doch alles nur heiße Blasen und so weiter. Mhm. Und dann wird auch langsam erst eine Technologie verstanden, dann wird überhaupt erstmal der, ich sag mal, wahre Nutzen, der vielleicht hinter so einer Technologie steht, genutzt. Dann werden die legalen und auch die technischen Grundlagen, die dann für die vernünftige Verwendung so einer Technologie gebraucht werden, gelegt. Und wenn du dir anguckst, wie das Internet, sage ich mal, im Jahr 2000 aussah und wie das heute aussah, oder Ende der 90er, da hätten Leute gesagt, was will denn einer so ungefähr mit einem Computer zu Hause und was ist denn überhaupt das Internet und was ist dann YouTube und da haben wir Angst vor und da wird geklaut, Napster, dieser ganze Rotz so ungefähr, den man ja, diese ganzen Geschichten, die man kennt, die uns in vielen Punkten zum Positiven dahin geführt haben, wo wir sind, natürlich auch immer noch in vielen Punkten zum Negativen. Und in dem NFT-Space ist das im Augenblick, glaube ich, auch so. Also das ist, die Technologie ist, glaube ich, 3, 4, 5 Jahre alt. Ja. Bitcoin zum Beispiel haben auch die meisten Leute erst vor einem Jahr von gehört, ist schon 11 Jahre alt oder so. Also das ist ja eine Technologie, so eine total nerdige. Ich habe letztens einen getroffen, der sagte, auch damals habe ich die für $80 gekauft. Ne? Dann sind die auf 60 gefallen, habe ich alle wieder verkauft. Der hat für $4,000, der wäre heutzutage, weiß ich nicht, wie vielfacher Multimillionär oder sonst irgendwas, ja. Hat aber wieder verkauft. Ja. Im Nachhinein ist das immer alles einfach zu beurteilen und dazu irgendeiner anderen Schlussfolgerung zu kommen. Aber ich glaube, im Augenblick haben wir für die Leute, die das noch nicht gehört haben, für die natürlich nicht, aber wenn man da schon ein bisschen was gehört hat, waren jetzt so, sind das gerade die Goldgräbermonate, wo viele Leute erstmal dieses absolute Potenzial sehen, weil es einfach bahnbrechend anders ist als vorher. Mhm. Digitalisierung sowieso, aber auch Dezentralisierung. Ja. Fraktionierung wird auch ein großer Teil sein. Das ist zum Beispiel ein Vorteil, den diese Technologie bringt. In Zukunft, sag ich mal, musst du gar nicht vielleicht, um jetzt von uns zu reden, sag ich mal, ein komplettes Bild eines Künstlers kaufen, sondern du kaufst dir ein Tausendstel. Und das kannst du über solche Smart Contracts und über die Blockchain alles darstellen. Okay. Ja. Und dann sagst du, guck mal, ich sag mal übertrieben, wir vier kaufen jetzt die Mona Lisa, jeder kriegt ein Viertel und alle partizipieren, das kannst du dann in den Vertrag, in den Smart Contract direkt reinschreiben. Jeder bekommt so und so viel Prozent, wenn das wieder einer verkauft, dann kannst du direkt reinschreiben, so und so viele Royalties wollen wir davon haben. Also du hast ein viel autonomeres und selbstbestimmteres System, weshalb da auch so viele Leute natürlich vor Angst haben. Wenn du jetzt vorstellst, was habe ich heute gelesen? Anonymous sagt so ungefähr, jeder russische Panzerfahrer, der seinen Job quittiert und den Panzer stehen lässt, kriegt von uns 52.000 Euro Dollar in Bitcoin. So. Krass. Weil du hast, normalerweise hättest du ja gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen. Ne, ja. Weil gerade die monetaren, die Fiat-Währungen und so weiter alles so ein geschlossenes System sind und die natürlich alle, da sind, ich meine, wie viele Leute haben ein Interesse daran, dass dieses ganze Währungsgedöns so ist, wie es ist. Jetzt können wir aber sagen, wieso? Du hättest jetzt die Möglichkeit, dass wir vier unsere eigene Währung rausbringen und ein eigenes System. Also da müssten wir jetzt noch eine Stunde mehr haben, da könnte ich über DAOs, also
Digital... Ich weiß nicht, ob ich so viel noch aufnehmen kann, ich bin voll fokussiert gerade.
Digitale, autonome Organisationen sind zum Beispiel die Zukunft, die du damit bauen kannst. Ja. Also wo du im Endeffekt sagst, unabhängig von einem Staat, einer Firma oder irgendwas, bauen wir eine digitale Organisation, die nachher selbstbestimmt eine Währung rausbringt, von der wir leben, von der du in diesem System so ungefähr dann was bezahlen kannst. Alle Gamer zum Beispiel werden sich angesprochen fühlen. Wenn ich mir, sag ich mal, unseren Sohn angucke, der ist 14, der wird das sofort verstehen. Der versteht das nativ, dass du digitale Produkte kaufst. In Fortnite einen Skin kaufen. Kannst du jeden 10- bis 20-Jährigen oder Call of Duty, wie diese ganzen Dinger heißen und wo die ganzen Ingame-Käufe funktionieren. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein NFT, nur dass du später mitnehmen kannst. Also dass das tatsächlich dein Skin ist. Und wenn du heute in Fortnite spielst, dann ziehst du dir Balenciaga, bringt jetzt gerade Skins in Fortnite raus. Dann nimmst du dir diesen Skin und gehst meinetwegen morgen damit in die Sandbox oder in die Decentraland oder in Call of Duty spielst du dann damit, weil das dein digitales Produkt ist. So. Und diese ganzen Sachen, die sind jetzt alle im Umbruch und die nächsten Monate oder Jahre wird das auch sicherlich alles einmal gegen die Wand fahren, ob es dann weiter Bitcoin und Ethereum gibt, aber es wird die Technologie an sich wird's geben. Und die Sicherheit wird sich erhöhen, irgendwie wird das reguliert werden, weil ein komplett unregulierter Markt ist vielleicht auch nicht immer ganz so einfach. Klar, ja. Aber die Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, werden auf jeden Fall bahnbrechend alles verändern.
Boah, ich habe heute auf jeden Fall einiges mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also was ich auf jeden Fall insgesamt mitnehme, das ist für jede Entwicklung, du hast ja damit angefangen mit 10 Jahren, wir sind ja irgendwo dazwischen gegangen und gibt es auch immer noch was Positives dabei, was rauskommt. Irgendwie dreht sich das Ganze ja immer wieder. Und ich denke, weiß nicht, ob insgesamt, weil ich sehe jetzt so, ob das jetzt Bildkamera oder allgemein als visuelle Darstellung, ich glaube, es gab immer schon so eine krasse Entwicklung, wenn man in die Vergangenheit schaut, so seit den 50er oder so, ne? Wo Hollywoods Aufbruch war. Und ich glaube, wir sind tatsächlich gerade in einem Moment, wo wir halt so in dieser Richtung auch alles bahnbrechend entscheidend ist, auch für, also für die Künstler insgesamt, ne? Also nicht nur Musiker oder nicht nur, meine ich, für Produzenten oder für Videografen in der Hinsicht, sondern auch Musiker und sowas. Das ist halt, wo geht die Richtung hin?
Also was, also darf ich da, Entschuldigung, ich rede viel zu viel, aber als kleines Beispiel, Kanye West hat jetzt gerade, sag doch mal was, du redest, du bist hier still die ganze Zeit. Kanye West hat zum Beispiel sein neues Album, kannst du nur auf, ich weiß nicht jetzt genau, wie dieser Player heißt, kannst du nur bei ihm über einen Player, der $200 kostet, ich sag mal, sieht so ein bisschen aus wie so ein Alexa-Ding oder irgendwie sowas, kostet $200, der hat an einem Tag, keine Ahnung, 20 Millionen damit verdient oder was. Kannst du nur so kaufen. Gibt's nicht bei Spotify, nicht bei Apple oder irgendwas, der macht sein eigenes
Ding. Nein, du darfst nicht.
Bist du erst?
Er ist noch.
Ich will genau da einhaken, weil genau da ist diese, da wollte ich vorhin schon so was zu sagen. Also dieses Digitale und das Haptische, das zum Anfassen, dieses Jäger und Sammler, weißt du, dieses, ich habe was auch zu Hause, was kann ich mitbringen zu dir nach Hause, was kann ich vorzeigen? Und wenn ich in Kunsthallen gehe oder warum es Sammler gibt, die dann bestimmte Sachen nur bei sich im Weinkeller haben oder bestimmte Kunstwerke nur wenig für den öffentlichen Raum zur Verfügung stellen. Und das ist es auch. Es gibt eine exklusive Geschichte. Wu-Tang hatte zum Beispiel auch mal dieses Album, was es dann auch nur einmal gab.
Genau.
Und
so, eine Million aber. Ne? Oder so.
Ja, was eine gewisse Exklusivität hat. Das heißt, der Künstler kann selber entscheiden, ab einer gewissen Range, wie stelle ich mein Produkt dar, und es ist sowohl ein digitaler Inhalt, das heißt, ich kann den auch auf meinem MP3-Player hören, als auch, ich habe auch was Haptisches zu Hause, und das ist, glaube ich, diese Hybride, die noch mehr geschaffen wird, zum Beispiel beim Beeple, der hat ja auch, wenn du da was kaufst, dann kriegst du so eine mega fancy Box, die du da aufmachst, wo Leute quasi in Ohnmacht gefallen sind, wirklich literally in Ohnmacht gefallen sind, als sie das geöffnet haben, weil es eben nicht nur dieses Digitale ist. Ich habe heute
deshalb gab es, Entschuldigung, die Unterhose dabei. If you shit your pants, dann gab es quasi eine Unterhose noch dabei.
Und genau darüber haben wir uns halt vorhin auch unterhalten, das zu machen, weil früher, ich hatte mein Yps-Heft und da war irgendwie noch so ein kleines Gimmick mit dabei und so weiter. Das heißt, ich konnte mir einmal das Heft durchlesen, aber ich hatte auch irgendwas, was ich dann in meine Box reinpacken konnte und was dann für mich selber war. Und ich glaube, das ist das, was als nächstes wirklich kommen muss, dass nämlich der Künstler selber schafft ja nicht nur einen digitalen Content. Selbst wenn er irgendwie diesen digitalen Content am Computer als erstes kreiert, ist es immer abstrakt und könnte immer wieder transferiert werden auf was Haptisches. Ja. Diese Skulptur oder die Figur, die könnte geprintet werden im 3D-Drucker etc. etc. Wie auch immer er das dann am Ende darstellen möchte. Und ich glaube, das ist das, worauf es für mich hinauslaufen sollte, dass man irgendwie was zum Mitbringen hat, was über das Digitale hinausgeht, dass man wieder dieses Jäger und Sammler, dieses Sammler-Ding auch irgendwie wieder herkriegt. So, die Leute hatten ihre riesigen DVD-Sammlungen, ihre Blu-ray-Sammlungen, ihre Boxen, die Rapper haben Boxen gemacht und so weiter. Da waren es geht immer um Collectives auch irgendwie. Mhm. Und da muss draufstehen 1 von 500, da muss draufstehen 1 von 20 oder so. Und du musst derjenige sein, der das fühlt. Bei dir muss 2 von 2 draufstehen oder 1 von 1. Das muss, also dieses Gefühl zu haben, das ist auch das, glaube ich, worauf es dann in der Zukunft hinausläuft, dass es trotzdem noch Material am Ende des Tages ist und nicht nur irgendwas, was du mit Rechtsklick speichern kannst, so, weil du weißt ja am Ende des Tages, ob du die echte Mona Lisa zu Hause hast oder eben nicht, so.
Ja.
Und
es ist nicht die Meta-Ebene. Okay, bevor wir ein neues Thema gleich anfangen mit Meta.
Ja, immer ein Stück weit, aber du brauchst diesen Hybrid. Du brauchst irgendwas, was du zu Hause auch zum Anfassen hast.
Ja.
Und das muss der Künstler halt so gut wie möglich transferieren. Der Kanye West, so, das sind alles irgendwie Blaupausen für diese Geschichten. So.
Ja.
Na, auch da ist es ja im Endeffekt Dezentralisierung. Also als Künstler, egal ob als Fotograf, da würdest du ja normalerweise sagen, wenn wir, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, Ende des Jahres will ich in der Kunsthalle hängen. So.
Ja.
Das heißt, du bist normalerweise in einem geschlossenen System, was seine eigenen Regeln hat und wo es gerade als vielleicht Anfänger oder Neuling oder irgendwo dazwischen relativ schwierig ist, überhaupt auf offene Türen zu stoßen, weil natürlich jeder Kreis irgendwie versucht, die Türen so weit zuzuhalten und nur den reinzulassen, den sie tatsächlich wollen. bei der Musikindustrie ja da genau das Gleiche. Ich meine, wie viele geile Künstler gibt es aus Bremen? In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen geändert, aber die immer noch, ja, ich habe Universal Deal, aber ja trotzdem, das kannst du dir vielleicht irgendwo hinschreiben, deshalb macht Universal aber trotzdem nichts für dich. Ja. Wenn aber dann erfolgreich ist, dann sagen sie, hast du hier schon mal gelesen, 20, 30, 40, wie viel auch immer Prozent ja. so ungefähr kriegen wir jetzt. Ja. Das heißt, es ist im Endeffekt eine Liberalisierung, die durch die Digitalisierung und Dezentralisierung stattfindet. Ja, dann bringst du halt dein Kram einfach selber raus. Du brauchst kein Label oder irgendwas mehr, weil du mittlerweile eine internationale Plattform hast, wo du es einfach rausbringen kannst. Jetzt musst du natürlich immer noch Selbstvermarktung, da wo wir am Anfang mal drüber reden wollten, so ungefähr. Ne? Ja. Das heißt, du musst natürlich immer noch irgendwo Welle schieben, aber du kannst das selber beeinflussen und wenn du das verkaufst, dann musst du auch keinem was abgeben. Ja. Und mittlerweile in diesen digitalen Produkten kannst du in den Vertrag reinschreiben, okay, du kaufst jetzt mein Produkt. Und wenn du das weiterverkaufst, dann kriege ich 10% von dem Preis. Das heißt, ich habe quasi dieses passive Einkommen und je besser du das ganze Spiel dann spielst, kannst du theoretisch dein ganzes Leben lang dann davon leben, weil ja. deine Leute die Produkte handeln und weiterverkaufen und so weiter und du da immer irgendwie dran partizipierst und halt nicht ausgeschlossen wirst. Also
ja. Apropos ausgeschlossen. So, dann kommen wir mal zu Bernd. Das ist eine gute Brücke. Ich dachte, ich suche ein Wort, was nicht genutzt worden ist. Ausgeschlossen.
Ja, hier musst du reinsliden in die
ja. DM. Alles gut, alles gut.
Du kommst ja, aus dem Bereich. Du musst
ich habe auf jeden Fall einiges rein. Erzählt von dem, was ich auch erzählen wollte, aber ich versuche mal jetzt irgendwie doch irgendwo noch einen Einstieg zu finden. was ich so in den letzten 10 Jahren gemerkt habe, ist so ein bisschen, als ich angefangen habe, war es halt alles sehr schwierig. Ja. Ne? So Lampen waren schwer und groß und hatten Kabel und kaum Akkus für bezahlbare Preise und sowas. Ja. Kameras waren schwer, Drohnen gab es nicht, die ganzen Stabilisierungen waren, alles war ein bisschen schwieriger. Wenn man Farbe erzeugen wollte, brauchte man Farbfolien und was weiß ich nicht alles. So, und heute sind wir an einem Punkt, wo einfach alles möglich ist. Also ja. Die Lampen haben Akkus, die reichen elendig lange, du kannst die Farbe mit dem Handy verändern, wie du möchtest. Und ich merke einfach, dass es immer einfacher wird für Leute. Mhm. Und Leute, also jetzt gerade speziell Jugendliche, die sind halt sehr viel am Handy, sehr viel an Tablets, an Computer, größtenteils am ja. Handy. Und die sehen halt sehr viel. Und je mehr du siehst, desto mehr verinnerlichst du. Mhm. So, und deswegen werden die Videos von den jungen Leuten auch immer besser. Ja. Selbst die privaten Leute, die irgendwie was filmen, wo sie gerade sind, es sieht professionell aus, weil die sich vorher sehr viel angeguckt haben.
Ja.
Das haben wir früher nicht gemacht. Bei uns gab es dann irgendwie MTV, Viva, was weiß ich, so ein paar Sachen gab es so.
Ja.
So, da hat man mal geguckt, aber das war eh alles total unrealistisch, da irgendwas von nachzumachen. Aber heutzutage ist, du siehst komplette Hochzeitsalben online, du siehst komplette Eventfilme, Aftermovies von weltweit, Musikvideos, was weiß ich nicht alles, Making-ofs. Und du brauchst nicht mal mehr Geld dafür, um das selber zu realisieren. Also die Leuchten kosten ein paar hundert Euro, die Kameras sind alle, wird alles nachgeschmissen, teilweise kannst du es dir leihen. Also mhm. Jeder kann es und alle gucken auch. Ne? Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch ein soziales Projekt mit Geflüchteten aus Syrien, wo ja. wir einen Dokumentarfilm selber gemacht haben zusammen. Da habe ich so ein bisschen die leitende Rolle gespielt. Aber so von Bildaufteilung, man musste diesen Kindern, die waren teilweise 10 bis 15 Jahre alt, denen musstest du gar nichts von Bildaufteilung erzählen, weil die kennen die Bildaufteilung. Die haben so viel geguckt im Handy, die kennen, die wissen genau, was gut aussieht und was das, nicht.
Ja.
So, ne? Und bei den ganzen Musikvideos heutzutage, die gucken so viel, die wissen das schon alle.
Ja.
Ne? Und irgendwie hatte ich dann noch mal was gelesen, was du geschrieben hattest, dieser Vergleich von Selfie oder professionelle Aufnahme, was man ja. auch, was da noch der Unterschied sein könnte. Und bei mir ist halt immer so, ich merke, wenn ich zum Beispiel Event-After-Filme, After-Movies mache, also wirklich so ein Event von A bis Z begleite und daraus was Schönes schneide, dann ist das eher so am professionelleren. Das ist so an Sponsoren gerichtet, an Mitstreiter, sag ich mal, an Interessierte für nächstes Jahr. So, und diese ganzen Selfie-Geschichten, das sind dann die Leute, die dabei sind, die Sportler, die machen dann Selfies. Das zeigt einen schönen Eindruck, das ist meistens auch näher drin, also wirklich drin in dem ganzen Thema. Interessiert die Sportler mehr, interessiert vielleicht weltweit die Leute mehr, aber professionell braucht immer professionell am Ende.
Ja, das ist doch gut. Das heißt im Endeffekt, also trotz dieser vielen Schwierigkeiten und Entwicklungen, die passieren und dass halt sehr viel Copy-and-Paste-Arbeit stattfindet und die Lernprozesse verkürzt werden, gibt es ja trotzdem immer noch die Professionalität, die beibehalten wird. Ne? Also nicht jeder kann alles, sondern es gibt manche Leute, die können alles, manche Leute, die können wenig mit allem.
Ja.
So.
Also ich glaube, für mich war es irgendwie immer so, ich war so sehr alleine und habe irgendwie für mich gekämpft und natürlich war irgendwie YouTube und so weiter. Also für mich ist it started with a video.
Ja.
Und sobald ich aber irgendwie gemerkt habe, dass es für mich wichtig wird, dann am Ende, ich muss es lesen.
Ja.
Auch irgendwas von einem professionellen Menschen, der sich wirklich mit der Materie auseinander... Also meine letzte Wissens... Ja, mein letztes Wissensimpuls kommt immer vom Gelesenen her. Ich muss immer irgendwie... Und wenn es ein scheiß Manual ist zu dem Produkt. Also ich muss wissen, wer hat das erfunden. Und was sehr wichtig ist, ist Collective, also Zusammenschluss, wie hier Creative Hub zum Beispiel. Yeah. Creative Hub, ich hatte dann kurz bevor das Creative Hub das erste startete, hatte ich irgendwie mit einem Fotografen, der ist als, weiß nicht, 12-Jähriger hat er eine Kamera geschenkt, ist zum Skateplatz, hat Fotos gemacht von den Leuten, die da geskatet hat, den nächsten Tag verkauft.
Yeah.
So, also, und dann, als ich den kennenlernte, war der irgendwie 34. Das heißt, er hat lange Erfahrung mit Kamera, sehr viel gemacht, auch Drohnen selber entwickelt und so weiter. Das heißt, das war so mit dem natürlich irgendwie direkt Connection, Zusammenarbeit. Dann bin ich ins Hub gekommen, da habe ich dann die Goldene Inge kennengelernt irgendwie. Und diese Community, dieser Community-Aspekt, der Austausch mit anderen, sehr professionellen Menschen, egal, ne, du hast es vorhin Bubble genannt, ich glaube, ich habe hier auch out of the box sehr viele Menschen kennengelernt. Leute, die irgendwie Microgreens züchten, Leute, die mit Siebdrucktechnik irgendwas machen, Leute, die einen Fluchthintergrund haben, Leute, also aus sämtlichen Sachen, und dieses ganze Wissen und dieser ganze Austausch mit anderen Professionellen, weil irgendwo gibt es immer Schnittmengen, das treibt einen weiter an, das bringt einen weiter. Zum Beispiel die Goldene Inge ist jetzt auch durch dieses NFT-Game, hat er auch wieder aus seiner Basis heraus, aus dieser Gruppierung von losen Leuten, die unter diesem Dach Creative Hub gar nicht in diesen Austausch gegangen wären, hat er wieder neue Wege gefunden, die auch wieder zu einem neuen, quasi digitalen Collective, vielleicht kannst du da gleich nochmal was zu sagen,
geführt haben. Habt ihr die Zeit?
Ich weiß nicht, inwiefern wir hier, also für mich ist Podcast, ich bin so...
NFT, alles Set nochmal.
Wir machen gleich letzten Satz für die Goldene Inge.
Tim Gabel.
Ohne Nebensätze.
Nein, Entschuldigung.
Was ist?
Hat keiner was von Zeit
für mich. Also für mich ist so, Podcast geht ab 2 Stunden 48 los.
Ja, genau.
Muss man noch was zu essen bestellen, ich hab nichts gegessen heute.
Muss auch gleich mal irgendwie... Ja, aber vielleicht, nein, aber um das abzuschließen, für mich ist auch immer sehr viel der Austausch mit anderen Menschen, die mit Leidenschaft bei einer Sache dabei sind und wirklich möchten, Dinge voranzubringen und gemeinschaftlich in Harmonie Dinge voranzubringen, weil du kannst auch Dinge voranbringen, wie wir jetzt gerade wissen, auch Zerstörung bringt Dinge voran. In irgendeiner Form. Auf verbrannter Erde wächst auch irgendwann ein neuer Löwenzahn. Ja. Aber mein Naturell ist eher, dass man irgendwie aus positiver Energie neue Synergien und neue Wege schafft. Und ich hoffe, dass auch irgendwie der Rest der Welt irgendwie irgendwann in diesen Gedanken kommt, dass es nicht unbedingt erst alles kaputt gemacht werden muss, bevor irgendwas Neues darauf aufbaut.
Der Kapitän hat die beste Vorbereitung für ein Ende des Satzes von der Goldenen Inge.
Keine Kommas, keine Klammern.
Also mein letzter wohlüberlegter Satz wäre, ich glaube, man darf vor allen Dingen keine Angst vor Neuerungen haben. Ja. Die ganze Evolution lebt von Anpassung und Erneuerung und verbrannter Erde, weil der Löwenzahn wächst nämlich besser danach, so ungefähr. Man braucht manchmal auch so ein bisschen eine Reinigung. Ich glaube, man muss seine Angst davor ablegen und eher positiv, wie der Kapitän sagt, nach vorne gucken und dann sowieso ja schauen, wie kann ich das für mich umsetzen. Aber Angst sollte man auf jeden Fall nicht haben. Offen sein, im Austausch bleiben und schauen, dass man ja das Beste für sich draus macht.
Vielen Dank. Danke, Jungs, für die wirklich coole Podcast-Folge. Bleibt gesund und auf dem Video werden noch natürlich euer Links und alles Mögliche verteilt.
Ja, sehr
wir
gut.
Sehen uns. Peace
aus. Vielen Dank für die Chance hier.
Gerne.
Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.